ARD.
Bevor es losgeht, Daniel, müssen wir hier mal eine Ankündigung machen?
Ja, wir fühlen uns nämlich sehr geehrt, denn wir wurden eingeladen zum ARD Sounds Festival.
Das ist ein großes Podcast-Festival in Nürnberg im Mai. Allein das Wort Mai beflügelt mich in diesem Moment schon.
Wir sind direkt am ersten Tag des Festivals da, live in der Meistersingerhalle. Wir werden nicht singen, versprochen.
Bitte nicht. Man weiß nicht, was Daniel so vorbereitet. Ja, am 7. Mai, merkt euch das. Wir hoffen natürlich, dass wir viele von euch da treffen. Den Ticketlink findet ihr bei uns in den Shownotes. Allerdings glaube ich, man muss jetzt schnell sein.
Die Ersten werden die Ersten sein. Das mal vorweg, aber jetzt geht's los mit der neuen Folge. Eat, Read, Sleep, euer allerliebster Bücherpodcast. Da sind wir wieder. Für alle, die uns gerade erst entdeckt haben.
Das soll's ja geben. Ich krieg immer wieder Mails von Menschen, die sagen, sie haben uns gerade erst entdeckt und fangen jetzt bei Folge 1 an. Irgendjemand schrieb neulich, er hätte jetzt ein halbes Jahr lang ganz viel hören können und müsse jetzt immer 14 Tage warten auf die neue Folge.
Für alle die, die uns jetzt also zum ersten Mal hören, hier ein paar Eckdaten über uns. Wir sind Daniel Kaiser.
Und Katharina Marenholz. Und wir brauchen Bücher, genauso wie Essen und Schlafen.
Genau.
Und wenn euch das genauso geht, dann seid ihr bei uns richtig.
Ja, wir haben jede Menge Tipps, manchmal Diskussionen und immer auch Takeaway-Infos rund ums Thema Buch. Und wir machen es uns immer auch mal erstmal richtig gemütlich hier in unserem kuscheligen, wohnzimmerigen Podcast-Studio und servieren
die literarische Vorspeise.
Es ist diesmal ein Literatenfrühstück, das uns alle schon mal mitnimmt nach Südfrankreich. Denn da spielt eines der Bücher, die wir heute vorstellen. Und zwar habe ich mitgebracht, Daniel, französische Croissants und werde dir jetzt ein Café au lait servieren. Guck mal, warme Milch, kurz aufgeschäumt.
Mit so einem Handschaumgerät, wie nennt sich das?
Milchaufschäumer.
Milchaufschäumer.
Mal hier.
Der mit zu Hause, ja.
So. Das ist quasi wie in einem französischen Café. Und damit es noch ein bisschen französischer wird, habe ich auch ein bisschen Musik mitgebracht. Mal.
Ich war ja gerade neulich in Paris, so ähnlich ist das ja. Man sitzt so am Boulevard in einem Café mit Milchkaffee. Und so wird es wohl auch in Südfrankreich sein mit ein paar mehr Grad.
Ich denke, so ist es auch im Moment in Südfrankreich. Im Gegensatz zu hier. Ich bin ja heute auf dem Fahrrad fast erfroren.
Und du hattest Handschuhe an.
Ich habe dich getroffen, bist ohne Handschuhe gefahren. Du kannst Amundsen sein, wenn du ohne Handschuhe bei minus 5 Grad fahren kannst.
Ja, nächster Halt, irgendwie Eat, Read, Sleep, Lesekreis, irgendwie Nordgrönland. Ist ja jetzt wieder safe.
Ja, da Vorsicht. Wir nehmen auf am, sagen die Leute in den Nachrichtenpodcasts immer, weil man nie weiß, wann die Sachen sich ändern bei Trump.
Die Halbwertszeit, ne?
Ja, genau. So, hier Milch. Schaum in einer Milchkaffeeschale.
Bei mir zu Hause macht das eine Maschine. Ist so toll, wenn das so händisch gemacht wird.
Ja. Probier mal, ob die Mischung gut ist.
Ja.
Ein bisschen mehr Kaffee?
Ja. Sehr gerne. Ja, so. Das ist sehr schön.
Ist gut?
Ist ein bisschen Frankreich.
Ja.
Und dann gibt es ja auch noch Gebäck.
Schöne Croissants.
Selbstgemacht. Ja, genau. Also ein Croissant und ein Café au lait.
Fühlst du dich jetzt wie Thomas Mann in Saint-Nary-sur-Mer?
Also ich fühle mich, ich fühle mich sowieso immer wie Thomas Mann.
Na, dann ist ja gut.
Also Bedeutung, Schwanger und T-Shirt natürlich, ja. Ich lehne mich jetzt zurück mit meinem Milchkaffee und habe so ein bisschen Thomas Mann-Feeling in Frankreich.
Also falls ihr euch wundert, es wird heute auch noch um den Emigranten Thomas Mann gehen. Wir haben nämlich mit Florian Illies gesprochen über sein Buch Wenn die Sonne untergeht. Und das spielt ja fast komplett in Saint-Nary-sur-Mer.
Ist Thomas Mann so ein Croissant-Typ oder ist er nicht eher so ein Graubrot-Typ?
Ich fürchte, er ist eher ein Graubrot-Typ. Das hat ja Florian auch ein bisschen bestätigt. Werdet ihr nachher noch hören. Er war ja gar nicht so lange in Saint-Nary. Ich weiß nicht, ob die Zeit reichte, um sich ans französische Savoir-Vivre anzunähern.
Aber an den Nachbargrundstücken, auf den Frühstückstischen bei Feuchtwanger zum Beispiel, da wird es, glaube ich, Croissants gegeben haben.
Ich glaube, die waren all in.
Die waren
all in Südfrankreich.
Also ein kleiner französischer Snack als Vorspeise, was für zwischendurch. Und das passt auch ganz gut zum Buch, das wir beide für diese Folge gelesen haben. Einmal vom Nährwert her. Und dann taucht auch, muss ich sagen, ein hörnchenartiges Gebäck tatsächlich in diesem Buch auf. Zentral sogar. Und jetzt guckst du mich ganz ratlos an. Überraschung.
Ja, allerdings.
Die Bestseller-Challenge.
Der stille Freund von Ferdinand von Schirach. Das ist eines der meistverkauften Bücher der vergangenen Wochen und steht deshalb eben auf der Bestsellerliste. Und wie das läuft mit der Bestsellerliste, das haben wir übrigens in der letzten Folge ausführlich erklärt. Hört doch mal rein, das ist wirklich ein ganz interessantes Thema. Ferdinand von Schirach, Dauergast auf der Liste, immer wieder auch zu Gast bei uns im Podcast. Jetzt wieder mit einem neuen, mit einem schmalen Buch. Es ist wieder kein Roman, sondern es sind kurze Texte. Es ist eine Mischung aus Erzählungen und auch ein Aufsatz ist drin, so ein Essay. Es ist so ein Gemischtwarenladen aus Themen. Und meistens ist es so, er, also das Schriftsteller-Ich, Ferdinand von Schirach, trifft aus seinem illustren Bekanntenkreis Leute, die ihm so interessante Geschichten erzählen, die etwas erlebt haben. Massimo zum Beispiel, der Schulfreund von damals, ist auf Sinnsuche. Eine Frau aus altem Adel hat eine Beziehung mit einem Mann aus einer anderen Gesellschaftsschicht. Und das eskaliert total mit Folgen. Eine krasse Rachegeschichte ist das mit einer Scheinamputation. Da war ich einigermaßen irritiert, ehrlich gesagt. Zwischendurch gibt es aber einfach auch mal einen Sachtext mit seiner Meinung zum Nahostkonflikt. Und der stille Freund ist, und das kommt gleich in der ersten Geschichte, deshalb verrate ich da nichts, im Prinzip der Madeleine-Moment. Ja? Ein flüchtiger, sehr intimer Moment, in dem Zeiten, Erinnerungen und Gefühle zu einem Glücksmoment zusammenfließen. Und der Massimo in der Erzählung, der beißt da in ein Gebäck, ein Cornetto. Und ich nehme an, bei von Schirachs ist damit kein Speiseeis aus der Freibad-Gefriertruhe gemeint, sondern es ist das vornehme Wort für ein Hörnchen. Und sowas haben wir hier gerade auch am Start. Da heißt es, er ging in ein Café, bestellte ein Cornetto, biss hinein und konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Massimo nannte diesen Moment später seinen stillen Freund. Bisschen Prust, bisschen Nazizeit, bisschen Rache. Katharina, ist Ferdinand von Schirach dein neuer stiller Freund?
Nein, um es kurz zu machen. Wenn ich das vor dem Buch gehört hätte, was du jetzt, wie du das jetzt so enthusiastisch beschrieben hast, vielleicht wäre ich da ein bisschen positiver reingegangen, wobei ich habe eigentlich nichts gegen Schirach. Wir haben ihn auch schon mal in eine Folge eingeladen, aber er hat uns durch seine Agentur ausrichten lassen, dass er nicht kommen will. Eventuell, weil er lieber in München eine Lesung macht und Tickets für 100 Euro verkauft. Aber das nur am Rande. Nee, also ich habe lange keinen Schirach mehr gelesen, aber ich hatte diesen bekannten Roman von ihm eigentlich in guter Erinnerung. Und dieses Buch hat mich überhaupt nicht erreicht. Nichts davon. Vielleicht mal ganz kleine Nuancen, aber im Grunde nichts davon. Keine Geschichte. Zum Glück ist es kurz, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum dieses Buch? Warum? Kennst du...
Die sind ganz ähnlich, ja klar.
Ja, also. Und pass mal auf, kennst du diese älteren Verwandten, meist männlich, die, wenn man so in größerer Runde sitzt und quatscht, schon so lauernd da sitzen und auf einen Moment warten, an dem sie reingrätschen können und ihre Geschichte erzählen?
Ihr Stichwort, um auf die Bühne zu springen, genau. Um mit großer Geste eine Geschichte zu erzählen.
Die dann meistens langatmig und pointenfrei ist. Und fast alle schon kennen.
Ja.
Und so hat dieses Buch auf mich gewirkt.
Genau. In der Tat ist das so. Ein Typ aus der Oberschicht erzählt langweilige, erfundene oder wahre Geschichten aus der Oberschicht. Also es ist ja interessant, in welchem Milieu das immer spielt. Cynthia zum Beispiel, Zitat, um Cynthias Namen mit allen Titeln zu schreiben, brauchte man eine halbe Seite.
Ja.
Das sind so die Leute. Oder der andere Typ hat eine Farm in Afrika und ein Privatflugzeug. Es geht um Philosophie hier, um Marcel Proust da. Und das alles kommt, jede einzelne Geschichte, mit so einer großen Geste, ganz elitär, hat aber für mich wirklich am Ende in der Geschichte, du hast gesagt, es gibt keine Pointe, das stimmt, es hat die Substanz eines Soufflés bei offener Ofentür. Und am schlimmsten, dass er Proust den Madeleine-Moment klaut und einfach anders nennt, den stillen Freund nämlich. Madeleine-Moment kommt später auch nochmal, zitiert er auch. Und ich
finde, es wird sehr viel zitiert.
Es wird sehr viel zitiert, sehr viel. Das ist so blasiert. Das ist so eine blasierte Literatur, flach und aufgeplustert.
Total. Und wenn ich sage, dass dieser Mensch, den man so vor sich hat, dieser ältere Verwandte, der darauf lauert, dass er reingrätschen kann, und dafür hat er ja so eine abstruse Rahmenhandlung bei sehr vielen Geschichten etabliert, einfach nur um irgendwas zu erzählen, was er schon immer mal erzählen wollte und was voller Fremdwörter, voller Anspielungen an Literatur, voller ich weiß wahnsinnig viel ist und die Geschichten selbst ergeben irgendwie alle überhaupt gar keinen Sinn. Die zweite Geschichte zum Beispiel, eine komplett artifizielle Unterhaltung in so Wikipedia-Artikel-Style,
ja, exakt,
zwischen dem Ich-Erzähler und einer alten Freundin. Geht's um Jules Verne, Proust, Capote, ja, einfach mal um zu sagen, was er so von Capote hält.
Und das Ich, das schriftstellerische Ich, Schirach als Erzähler, also wenn er dann seine reichen Protagonistinnen und Protagonisten trifft. Warum, fragte ich. Interessant, sagte ich. Meinst du, fragte ich. Lähmende Gleichförmigkeit. Ja. Jede dieser Geschichten und dieser Begegnung ist im selben Schema F. Und er sagt dann immer, ich bin nur der Schriftsteller, der sonst sich so in diesem Begriff, ganz wichtig auch der Begriff Parkettsicherheit,
ja,
für Ferdinand Fajira. Und ich kann wirklich bei diesen Geschichten keine großen schriftstellerischen Momente erkennen.
Gar nicht. Angriff der Hamas in Gaza, einfach mal 4,5 Seiten random Gedanken.
Weil er es kann.
Weil es kann. Enden mit einem Orwell-Zitat und irgendeiner absurden Ableitung daraus.
Why? Über Social Media.
Genau. Also. Dann diese Geschichte über Gottfried von Kramm, dieser Tennisspieler, der sich dagegen gewehrt hat, dass die Nazis ihn für Propaganda einspannen. Ja, ganz interessant, kannte ich allerdings schon die Geschichte. Aber warum auch da diese absurde Rahmenhandlung, dass ein Richter ein Foto von Kramm anguckt, wenn er Zweifel an einem Verfahren hat? Also das ergibt für mich auf gar keiner Ebene Sinn.
Es gibt noch diese andere Geschichte von Egon Freidel, dem Journalisten in Wien, der auf Druck der Nazis sich auf ein Fenster stürzt und dann runterruft, bitteschön, da unten, gehen's zur Seite. Und dieses, ja, die Geschichte kannte ich schon, ja, vorher. Und er erzählt sie aber so und mein Verdacht ist, und ich habe es so gelesen, als ob er sie nicht erzählt um der Geschichte willen, sondern er beutet sie aus. Diese biografischen Geschichten, das sind ja wirklich spannende Geschichten, aber er beutet sie für seine Miniaturen aus. Es ist ein bisschen
total
Stefan Zweig für Arme.
Oh Gott, ich möchte nicht, dass Stefan Zweig in einem Atemzug mit diesem Buch genannt wird.
Florian Illies, der ja heute noch eine Rolle spielen wird, macht das ja auch. Er erzählt historische Geschichten und bettet sie ein in einen Erzählungszusammenhang. Ja. Aber der macht das ja ganz anders.
Genau, auch das möchte ich nicht in einem Atemzug genannt wissen. Er beutet sie aus. Er benutzt sie einfach nur, um zu sagen, hey, ich bin so cool, ich kenne diese Geschichte und übrigens kenne ich auch alle Beteiligten,
ja,
wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen näher von meiner letzten Reise nach Kapstadt. So, also das,
ich, und so kommt es in jeder Geschichte, ja, auch rüber.
Ja.
Es gibt ja diese Mozart-Geschichte, habe ich gefunden, da stand mal vor 20 Jahren im Tagesspiegel. Hart, sag ich mal, hart an einer Verschwörungstheorie. Es ist so, dass in der Schlussfuge Mozart ist tot und ein anderer vollendet das Requiem von Mozart und hat dann angeblich einkomponiert die Worte Mozart ist tot. Und das klingt so, ich habe mir das mal rausgeholt, warte mal. Also wenn man will, könnte man hören, Mozart ist tot. Hast du
es
gehört?
Um es mit Loriot zu sagen, man muss schon sehr genau hinhören.
Es ist so, die singen, cum sanctis tuis.
Ja.
Und wenn man es hört, wenn man es vorher sagt, dass da singt jemand Mozart, mhm, ist tot, dann hört man es.
Naja, ja, ich habe es jetzt nicht so richtig gehört, aber gut,
und
egal.
Und er spitzt das da so ein bisschen Dan Brown-mäßig zu, kann man machen. Aber auch die erste Erzählung, das ist so halbgar aus Wikipedia und Binsenweisheiten zusammengeworfene Philosophiegeschichte. Und das ist alles so ärgerlich pseudo-intellektuell, so Bildungsdünkel. Und es ist wirklich die graue, dunkle Seite der Bestsellerliste. Wir haben ja, wir sprechen seit 5,5 Jahren drüber, warum sind Bücher Bestseller? Warum ist dieses Buch ein Bestseller? Weil da der Name Schirach,
ja,
vorne drauf steht.
Und weil der ja auch schon gute Bücher geschrieben hat. Und es, ja, sieht ja auch hübsch aus. So ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem bisschen von einem Flugzeug drauf und einer elegant gekleideten Frau daneben.
Und das ist der Punkt, die Aufmachung ist wichtiger als der Inhalt.
Ja, edler also auch als, ja, der Inhalt. Ja.
Ich habe noch überlegt, für wen das was sein könnte. Es ist in der Tat für Menschen etwas, die auf so eine Bildungswolke stehen. Und ich finde relativ krass auch Preis-Leistung und Preis pro Seite.
Hast du es ausgerechnet?
Nein, ich habe mich nicht getraut vor dem schockierenden Ergebnis.
Okay, also ich rechne es jetzt nicht aus. Kann jeder für sich ausrechnen. Wir haben auch Hörermeinungen dazu bekommen, die alle nicht ganz so hart, aber in die ähnliche Richtung gehen wie das, was wir gerade besprochen haben. Rebecca hat geschrieben, insgesamt hat mir der stille Freund gefallen, also schon auch durchaus positiv. Und ich könnte mir vorstellen, dieses Buch an Personen zu verschenken, deren Literaturgeschmack ich nicht so ganz gut kenne. So nach dem Motto, Schirach ist irgendwie eine Marke,
ja,
das geht schon irgendwie. Und, das fand ich interessant, von denen ich weiß, dass ihnen ihr kulturelles Kapital wichtig und bewusst ist.
Genau.
Oder bei denen ich besonders intellektuell erscheinen möchte. Genau. Interessanter Beweggrund.
Ein Wirkungsbuch. Ein auf Wirkung und auf Effekt hinziehendes Buch. Als Geschenk und als Lektüre. Mhm.
Chris hat es angelesen und schnell abgebrochen. Ja, der Mann ist belesen, schreibt sie, aber die Hälfte sind Abhandlungen über philosophische Theorien. Aber ich bin vielleicht auch nicht gebildet genug für dieses Buch. Und das finde ich sehr erschütternd, dass dieser Eindruck beim Leser entsteht.
Und jetzt kommt es, entstehen soll.
Ja.
Das ist meine These. Ich glaube das wirklich. Also es ist wirklich, was ich sagte, es ist eine Überheblichkeit und Blasiertheit, die aus diesen Texten herausschreit.
Und
es,
ich schwöre dir, ich habe das auch zwischendurch gedacht.
Ja.
Ich dachte auch, vielleicht bin ich zu dumm für das Buch, weil es sich mir überhaupt nicht erschließt, was das soll.
Und der Stil, es ist jetzt auch keine wahnsinnig herausragende Sprache, sondern die Dialoge sind ja irgendwie gestellt. Es
überhaupt
ist sehr,
nicht.
Sehr schematisch. Es ist auch kein großes Lesevergnügen. Die Biografien, über die er schreibt, die sind stark. Das sind ja gute Geschichten. Aber in seinen Händen
nicht gut aufgehoben.
Sind sie nicht gut aufgehoben.
Nee, wirklich nicht. Ferdinand von Schirach, der stille Freund, 176 Seiten, erschienen bei Luchterhand für 22 Euro.
176 Seiten für 22 Euro.
Möchtest du meinen Rechner haben und es
176 Seiten für 22 Euro.
Ich sag nochmal dazu, wenn ihr gern Erzählungen lest, lest Marianna Lecky oder F. Scott Fitzgerald oder Catherine Mansfield oder Alice Munro, lest vielleicht nicht unbedingt der stille Freund.
Ich bin hier noch am Rechnen.
Oh, Daniel rechnet jetzt doch.
Also 22, wie war das durch? 176,
ne? Das weiß ich nicht genau, wie die Formel. Das habe ich wieder vergessen. Versuch mal, was kommt da raus?
Da kommt 0,00, das müssen wir rausschneiden. 0,00.
Nee, das schneiden wir nicht raus. Rechne doch mal.
Wenn 176 Seiten kosten 22 Euro.
Dann kostet eine Seite.
Also dann müssen wir doch 22, dann müssen wir 176 durch...
22?
Nee, umgekehrt. Nee, wenn 176, 22, scheiße, warte mal.
Und das schneiden wir auf keinen Fall raus.
Das wird rausgenommen.
Nein.
Also, 176 Seiten kosten 22 Euro. Und dann, wenn wir wissen wollen, wie viel eine Seite kostet, dann müssen wir doch die 22 durch 176.
Hast du das gemacht und dann kam das raus?
Nee, warte mal.
Das sind ja aber dann 0, Dingsbums Euro.
Euro, genau. Ah.
Dann musst du das jetzt nochmal mal 100 rechnen.
Durch, warte mal, 22 durch 176. Ah, jetzt habe ich was anderes. 0,125
Euro. Ja.
Euro. Das sind dann 12,5 Cent. Kann das sein? Jetzt mal die Gegenprobe. 12,5 mal 176 sind 22.
Also, ja. Kommt, also eine Seite kostet 12,5 Cent.
Ja.
Das ist viel.
Leute.
Wir sind übrigens demnächst mal im Mathematikum in Gießen.
Aus Gründen.
Und ich habe schon den Direktor engagiert, Daniel, damit er mit uns mal ein bisschen Textaufgaben übt. Vielleicht können wir auch diese Art von Dreisatz oder was das ist, einmal mit ihm durchrechnen.
Es ist auch, also zu meiner Verteidigung, es ist noch sehr früh am Morgen zur Aufzeichnung.
Es geht. Guck mal, hier ist mein Lavendel ausgekippt. Ich habe hier extra fürs französische Feeling noch ein bisschen Lavendel mitgebracht. Mhm. Wobei, bei der ganzen Aufregung um Ferdinand von Schirach liegt es jetzt hier auf dem Teppich. Aber das kann nicht schaden.
Wieso hast du immer bei dir zu Hause so Lavendel zu liegen?
Das Original Sanary-sur-Mer.
Wirklich?
Lavendel habe ich mitgebracht und daraus Lavendelsäckchen genäht für Menschen zu Weihnachten.
Für Menschen zu Weihnachten, so Lavendel für einen Kleiderschrank.
Ja.
Ja.
Schön, ne?
Ja, schön.
Schön, ja.
Schön. Das ist toll. Und jetzt also haben wir ein mottenfreies, garantiert mottenfreies Podcast-Studio.
Kann ja auch nicht schaden, oder? So, also da haben wir uns gleich schon mal reingesteigert hier im Januar in unsere erste gemeinsame Folge, Daniel.
Echt?
Wird Zeit, dass wir ein paar gute Bücher vorstellen.
Mhm. Und du hast ein wunderbares mitgebracht.
Ich habe ein wunderbares mitgebracht und mich zwischendurch gefragt, was ist los mit mir? Ich habe einen Dorfroman mitgebracht. Das ist eigentlich deine Aufgabe.
Mission accomplished.
Und zwar
Team Dorfroman.
Ja, Schattengrünes Tal von Christina Hauf. Das spielt im Schwarzwald, in einem kleinen Ort im Schwarzwald. Da gibt es das Hotel zum alten Forsthaus. So ein bisschen altmodisch, bisschen abgerockt. Ich sehe es quasi vor mir, wirklich. Also ich höre nur Hotel im Schwarzwald zum alten Forsthaus. Ich sehe es genau vor mir.
Ich habe da auch schon gewohnt.
Ich glaube auch. Ich glaube, ich auch. Und das Hotel ist nicht weiter verwunderlich. Das Gegenteil von ausgebucht. Es gibt nur sehr wenige Gäste. Und Lisa, die Tochter des Besitzers, hätte Ideen, aber ihr Vater Karl, der lässt sie nicht ran. Der wartet darauf, dass sein Sohn den Laden übernimmt. Der allerdings hat überhaupt kein Interesse daran. Der will das Ganze lieber verkaufen. Und Lisa versucht aber immer wieder irgendwie zu helfen, zu organisieren und eckt dabei auch bei ihrem Mann Simon an, der ein bisschen genervt ist, weil er so nach dem Motto, jetzt lass doch mal dieses alte Hotel, du steckst da viel zu viel Energie rein. Und sie eckt auch an bei Margret, der neuen Partnerin von Karl, die irgendwie alles an sich reißt und sie auch nicht so richtig lässt. Und dann ist da noch Karls Frau, Lisas Mutter, die dement im Pflegeheim lebt, die aber auch immer so am Rande eine Rolle spielt. Das ist also eine absolut dysfunktionale Familie, niemand ist so richtig happy. Und da rein platzt jetzt eine Fremde, Daniela, die ist so ein bisschen durch den Wind und bucht sich da ein Zimmer, obwohl gerade die Heizung ausgefallen ist und sie eigentlich das Hotel für ein paar Tage schließen wollen, solange bis die Heizung repariert ist. Sagt Daniela aber, nee, das macht mir nichts aus, ich möchte das Zimmer auf jeden Fall trotzdem buchen. Sie kriegt auch kein Frühstück, weil die Küche nicht funktioniert, macht ihr auch nichts aus. Sie will auch gar nicht abreisen, sondern da bleiben und sich auch dringend in die Dorfgemeinschaft integrieren und irgendwie auch die Freundin von Lisa werden. Denkt man. Aber irgendwas ist da nicht so ganz koscher. Daniel, habe ich dich mit diesem Dorfroman, den ich mitgebracht habe, auch überzeugt?
Wunderbar, ich fand das richtig spannend. Dorfroman, I am in. Und das Setting ist atmosphärisch. Dieses Dorf mit den Familiengeheimnissen, mit Konkurrenzen, mit Feindschaften unter den Hoteliers, mit Tradition und Moderne und so. Das hatte schon mal die richtige Grundstimmung. Und ich habe schon sehr schnell verstanden, mit dieser Daniela ist irgendwas. Und auch gedacht, bestimmt hat die was. Und das ist, glaube ich, kein Spoiler, hat die was mit Simon zu tun.
So kann man es, glaube ich, sagen.
Also es hat erstmal was Vorhersehbares. Schon, finde ich. Aber es ist wie bei einigen Krimis. Es gibt ja Krimis Who Done It, also wer war der Mörder? Und dann gibt es andere psychologische Krimis. Und das ist so ein Psychothriller ja durchaus.
Ja,
weil
schon.
Es gar nicht darum geht, wer Daniela ist, sondern es geht um das Wie. Wie sie manipuliert, wie Daniela Gift verspritzt, wie sie so Köder auslegt, wie sie Lisas Freundschaften versucht zu zerstören, in die Familie auch ja eindringt, so ganz, ganz raffiniert. Und wie schwer es ist, sich dagegen zu wehren. Und das leicht miefige der Pension, das brackige Wasser im alten Pensionspool. Ich habe das Gefühl, Daniela kann so agieren, weil es eben in diesem Tal, Metapher, Schatten gibt. Nicht überall kommt die Sonne hin. Das ist ja das schattengrüne Tal. Da steckt schon im Titel der Abgrund. Da gibt es Orte, die die Sonne nicht erreicht. Und als die Masken dann endgültig fallen, war das auch richtig, richtig spannend, muss ich sagen.
Ich habe mich schon gefragt, mit welchem Metapherfund du Christina Hauff diesmal überraschen könntest. Und du hast dich wieder auf den Titel gestützt. Hat ja letztes Mal bei In blaukalter Tiefe schon nicht so richtig funktioniert.
Dann, Christina, also, sag mal.
Christina, sag mal. Ist das schattengrüne Tal so zu interpretieren, wie Daniel es gerade getan hat? Das würde uns sehr interessieren.
Es ist schon ein Psychothriller, wie gesagt, aus unterschiedlichen Perspektiven auch. Also die Kapitel sind immer mit unterschiedlichem Schwerpunkt erzählt. Finde ich super. Es eskaliert ja am Ende, ohne irgendwas zu verraten, drastisch und komplett. Und ich habe mich schon gefragt, wie wollen die da die Kurve kriegen? Am Ende, fand ich, ging es schon einigermaßen schnell. Da musste ich nochmal überlegen und reflektieren, ob mir das zu schnell ging. Fand es dann aber am Ende dann doch nachvollziehbar.
Ja, so ging es mir irgendwie auch. Zwischendurch dachte ich so, das ist irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar, genau wie du sagst.
Also Simons Weg zum Beispiel.
Ja, aber das können wir jetzt.
Das können wir nicht verraten, aber nicht so, das ist ja relativ
genau.
Krass.
Ja, genau. Ja, okay. Total. Absolut. Ist ja krass, ja. und da habe ich gesagt, ist das eigentlich irgendwie glaubwürdig? So zwischendurch dachte ich so, aber als ich dann fertig war, dachte ich, also das passt alles zusammen.
Als hätten wir es mit einem Gehirn gelesen.
Ja, ich denke auch. Zum Glück. Dorfroman Harmonie wiederhergestellt. Christina Hauff, Schattengrünes Tal, erschien bei Hansa Blau, 304 Seiten, 24 Euro.
Ja, Dorfroman Nummer 1. Ding, ding, ding. Und was soll ich sagen? Ich habe auch einen mitgebracht.
Hast mir untergeschoben.
Sozusagen, ich habe ein Buch mitgebracht, das mich wirklich überrascht hat. Durch das Raue zu den Sternen von Christopher Klöble. Und dieses Buch ist mir schon im Vorfeld mehrfach empfohlen worden. Es ist eben auch ein Dorfroman und es geht um Musik. Das sind schon mal für mich zwei sehr starke Argumente. Es geht um Arcadia, die ist 13 Jahre alt und die lebt in einem Dorf in Bayern in den 80er Jahren. Und sie singt wahnsinnig gern und hält sich selbst auch für ein Riesentalent. Und sie hat einen Traum, sie will in einem Knabenchor mitsingen, also in einem weltberühmten Chor, so wie der Tölzer Knabenchor, den kennt man ja vielleicht vom Namen immerhin. Und sie schafft es auch, vorzusingen und beim Knabenchor dann mitzumachen, gegen alle Widerstände. Und das erstmal klingt nach ein bisschen eindimensionalem Kitsch, Verfilmung, Sonntagabend im ZDF. Aber das Buch ist anders, der Ton ist anders, die Figuren sind anders, das Buch und die Geschichte auch von Arcadia, das hat Brüche und das hat Narben. Arcadia will nämlich unbedingt auftreten, damit ihre Mutter wiederkommt. Die ist seit einem Jahr verschwunden. Kurz weggegangen, sagt Arcadia. Die Mutter war eine erfolglose Komponistin, also auf dem Dorf, und die meint zum Beispiel, Beethoven sei eine Frau gewesen. Und wir erfahren auch von psychischen Aussetzern der Mutter, so eklarhaften Szenen in der Kirche, bei der Messe. Sie beißt da den Organisten, wo man auch so denkt, huch. Also schon relativ krass. Man erfährt von Medikamentenabhängigkeit und so. Und wir erfahren das alles von Arcadia. Sie ist die Erzählerin und sie ist relativ unzuverlässig. Sie ist eitel, sie ist aufsässig, sie hält sich ja für die Beste. Sie schlägt um sich, sie schlägt Mitschüler und auch einmal einen Lehrer. Und ihr bester Freund ist ein kostbarer Flügel, der im Krieg dort im Dorf gelandet ist, als Tauschobjekt gegen Brot und Speck. Und die Mutter scheint Arcadia immer wieder aus ihrem Verschwinden heraus Teile einer Sinfonie per Post zu schicken. Also es ist alles erstmal verwirrend, man muss sich die Geschichte zusammenpuzzeln. Und das Buch ist auch aufgebaut wie eine Sinfonie. Die Teile haben musikalische Überschriften. Zum Beispiel erster Satz, schnell, aber nicht zu schnell, ein wenig majestätisch. Und so entsteht ein Klang, ein besonderer Klang, eine Geschichte von Enge, eine Sinfonie von Enge, von gesellschaftlicher Konvention, von der Auflehnung dagegen. Also es hat auch feministische Töne, Hashtag Frau Beethoven. Und irgendwie ist das Buch am Ende dann auch, und das finde ich ganz schön eigentlich, wie eine unvollendete Sinfonie. Also ich mochte das sehr. Konntest du auch mit diesem Dorfroman was anfangen?
Noch mehr Dorfroman-Harmonie.
Ja.
Ja, ich habe mich schon auf Seite 19 gefreut über das Buch, weil da ein 400 Jahre alter Sauerteig-Ansatz erwähnt wird, der von Ur-Ur-Ur und so weiter Großmutter bis in die Generation von Arcadia weiter benutzt wird. Und das ist ja so ein bisschen unser Thema. Das finde ich immer irre. Das höre ich wirklich. Das gibt es wirklich. Man denkt, das kann nicht sein, aber es gibt es wirklich. Die Ich-Erzählerin hat mich manchmal ein kleines bisschen genervt.
Die ist nicht immer sympathisch.
Nee. Genau, die ist auch wirklich nervig. Soll sie ja auch sein.
Das soll sie sein. Ja.
Zwischendurch war es mir ein bisschen zu ESO, wie sie redete mit dem Flügel. Warum ist Beethoven eine Frau? Naja, und die Mutter hat gesagt, Arcadia hat schon gesungen, während sie bei ihr im Bauch war. Okay, aber das sind auch so meine einzigen kleinen Kritikpunkte. Ansonsten habe ich das super gern gelesen. Das ist ganz schön geschrieben. Und wie du sagst, diese Komposition mit den Kapiteln, das hat mich total gefreut. Hier hat wirklich mal jemand mit Sprache auch jongliert. Da gibt es ganz tolle Sätze, auch überraschend witzige Sätze. Zum Beispiel sagt Arcadia an einer Stelle, der Bus war fast leer, bis auf ein paar grauhaarige, braungefleckte Menschen, die so alt aussahen, dass ihre Führerscheine wahrscheinlich längst verblasst sind.
Genau.
Sowas freut mich dann, weil du fängst an, den Satz zu lesen und ergänzt irgendwie in Gedanken schon einen Vergleich, wie die so sein können, die grauhaarigen Menschen. Und dann kommt sowas wie, dass ihre Führerscheine wahrscheinlich längst verblasst sind. Finde ich großartig. Oder auch diese Stelle, lese ich auch noch mal kurz vor, weil es wirklich schön ist. Als sie so einen Vertrag gekriegt hat mit diesem Chor, wo sie singen will. Der Vertrag klang für mich mit jeder Wiederholung harmonischer. Ich musste mich nur erst mit ihm vertraut machen. Nach einer halben Stunde kannte ich ihn auswendig. Dann las ich ihn wieder stumm, nur diesmal aus dem Gedächtnis. Er wurde immer mehr zu meiner Melodie. Ich genoss jedes Wort. Am besten gefielen mir, Zitat aus dem Vertrag, angesichts der aufgelaufenen Ausbildungskosten und mit fristgerechter oder fristloser Auflösung und gravierende Auffassungsunterschiede. Sie klangen schwer und genau. Jemand, der solche Worte verwendete und noch dazu generös miteinander kombinierte, zweifelte nicht. So herrliche Passage.
Ja, tolle Sprache.
Einfach so, also diese Idee auch. So ein Vertragsdeutsch, was ich hasse Verträge. Ich kriege schon jedes Mal so ein Panik, wenn ich irgendwelche Verträge unterschreiben muss, weil da sind dann 5, gerade Zahnzusatzversicherung, 42 Seiten, die ich ja theoretisch lesen muss. Und da denke ich schon so, Gott, kann ich eigentlich nie unterschreiben. Und dass jemand dann diese Abneigung, die ja Menschen auch gegen Verträge haben, in so eine Poesie, fand ich ganz, ganz toll. Und ich habe einiges über Musik gelernt.
Ja.
Das Thema ist mir fast, also Musik an sich so als Theorie, ist mir fast so fern wie Mathe. Ich habe mich gefragt, stimmt es wirklich, dass das Riff von Smoke on the Water rückwärts gespielt das Eröffnungsmotiv der 5. Sinfonie von Beethoven ist? Habe ich mich erstmal längere Zeit mit meinem Sohn drüber unterhalten, der mir das am Klavier irgendwie vorgespielt hat. Ist nicht ganz rückwärts gespielt, weil ich immer gesagt, spiel jetzt mal rückwärts. Er so, nee, so ist es nicht gemeint, das muss man irgendwie anders sehen.
Also es ist so ein bisschen, genau, also es ist so ungefähr, aber es ist näher dran als Mozart ist tot.
Ich denke auch. Also ja, das hat mich auch mehr überzeugt als Mozart ist tot. Aber das fand ich so eine kleine Takeaway-Information, die ich ganz
gespannt fand. Schon, es hat eben auch sehr viel Unterhaltsames, finde ich das toll. Vergleichsweise unter den Büchern, die wir heute dabei haben, ist diese Geschichte, ist dieses Buch eher das Brett, weil es eben einen besonders schönen und besonders soghaften Ton auch hat. Ein Buch, das einen wirklich unmittelbar reinnimmt in das Leben dieses Mädchens. Und der Autor Klöble, der war auch mal, wenn ich es richtig verstanden habe, in einem Knabenchor. Und er verarbeitet das auch so ein bisschen. Das ist ein hartes Regiment. Das kommt ja auch vor. Die Jungs, die dann auch da zusammengefaltet werden, wenn mal was nicht klappt. Das sind ja kleine Jungen.
Ja.
Disziplinarisch. Am Rande habe ich das damals auch mal mitbekommen. Also ich war nie im Knabenchor, aber ich habe da mal studiert und kannte so einige im Umfeld beim Winsbacher Knabenchor. Da herrschte schon ein harter Ton. Da haben die Leiter die Kids also zusammengeschrien. Das hörte man durch geschlossene Türen. Höchste Disziplin, ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, wie es heute ist.
Wie beim Leistungssport.
Ja, man hat natürlich gerne diese Kinderstimmen und so. Das ist natürlich auch schön, wenn man in der Zauberflöte die drei Knaben hört oder so. Ne? Also dann denkt man, ach, die machen das ja toll und das ist ja eine wunderbare Leistung und ein ganz musikalisches Glück, aber was da manchmal hintersteht, also die dunkle Seite und die Schattenseite davon, auch das erfahren wir in diesem Buch.
Ich habe mich übrigens auch sehr gefreut über den Titel. Per aspera ad astra ist eins meiner absoluten Lieblingszitate, um mal mit Schirach zu gehen. Es ist ja von Seneca dem Jüngeren aus seiner Tragödie Der wild gewordene Herkules, wie du sicherlich wusstest.
Katharina von Schirach.
Genau.
Christopher Klöble, Durch das Raue zu den Sternen. Es hat 240 Seiten, das Buch, ist bei Kleitz-Cotta erschienen und kostet 24 Euro.
Habt ihr gemerkt, heute übrigens eher dünne Bücher nach der vergangenen Folge, die ja ein Festival der vielen Seiten war. Ist ja auch mal ganz schön.
Ist auch mal ganz schön, genau. Für den Mix.
Für den Mix,
ja,
der uns sehr am Herzen liegt.
Und jetzt haben wir noch was Besonderes für euch, nämlich einen Nachschlag zum Thomas-Mann-Jahr.
Wir haben noch ein Buch dabei, ein Lieblingsbuch von uns beiden, zu einem Lieblingsthema von uns beiden, neuerdings Thomas Mann. Und das an einem meiner Lieblingsorte spielt, wir haben es eingangs schon gesagt. Viel Liebling in Sanary-sur-Mer. Wenn die Sonne untergeht von Florian Illies. In diesem Buch beschreibt Florian Illies, wie Thomas Mann ins Exil nach Frankreich geht, 1933 in diesen kleinen Fischerort Sanary-sur-Mer. Einfach, weil da schon viele deutsche Exilanten waren. Das war eigentlich im Grunde ein Zufall. Das Buch ist im Herbst schon erschienen, buchstäblich an dem Tag, an dem ich nach Sanary gefahren bin, im Herbst, in den Herbstferien.
Und Lavendel gesammelt hast.
Genau, ich habe es da gelesen. Das war wirklich, wirklich, also ich finde, das ist so, wenn Literatur, wenn alles zusammenkommt. Wenn man an dem Ort ein Buch liest, was an dem Ort spielt und was Florian Illies ja in Teilen an dem Ort geschrieben hat. Das war ganz, ganz großartig. Auch weil es ja unsere Thomas-Mann-Folge, die da im Herbst gerade veröffentlicht wurde, die Folge 148, so großartig ergänzt. Großartig allerdings nicht in Sachen Sympathie für Thomas Mann.
Das stimmt. Das ist ein anderer Thomas Mann, den wir dort kennenlernen. Wir sind in so einer On-Off-Beziehung, Katharina und ich, mit Thomas Mann. Ein Buch bringt uns immer näher und dann eine Erkenntnis wieder weiter weg. Und jetzt ist nach einer Hochphase im Jubiläumsjahr, war nach Florian Illies Lektüre schon wieder ein bisschen die Ernüchterung da.
Ja, ist doch nicht so nett, wie wir nach dem Buch von Kerstin Holzer Ferien mit Thomas Mann dachten.
Das ist eine komplexe, facettenreiche Figur. Wenn man Florian Illies kennt und seine Bücher kennt, dann weiß man, der schreibt Sachbücher, aber die sind ja null trocken, sondern das ist saftig, witzig, ergreifend und plastisch. Und auch dieses Buch ist genau so, als ob man dabei ist, als ob man auf der Bettkante sitzt, als ob man mit am Strand mit den Protagonisten liegt.
Genau. Und Florian Illies war bei uns im Studio zum Interview. So ein spannendes Gespräch, so ein schönes Gespräch. Wir haben das aufgezeichnet, ihr könnt es gleich hören. Es ist ungewöhnlich lang für ein Interview hier im Podcast, sage ich schon mal. Aber Leute, es lohnt sich.
Jawohl.
Was man vorher vielleicht noch wissen muss, dieser kleine Fischerort an der Côte d'Azur, das wurde ja eine Art Hauptstadt der deutschen Literatur. Unter anderem waren dort zusammen mit Thomas Mann Lion und Martha Feuchtwanger, Bruno Frank, Arnold Zweig, Bertolt Brecht und mittendrin Thomas Mann mit seinen 6 Kindern. Also schon mal ein sehr interessanter Versuchsaufbau für ein Buch.
Und es ist so, als ob Florian Illies mit dabei war damals in Sanary-sur-Mer.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Florian Illies. Ja, und wir haben schon gesagt, wir haben das Interview vorher aufgezeichnet und ihn gefragt, warum er sich dann diesen Ausschnitt der Literaturgeschichte vorgenommen hat, also Thomas Mann im Jahr 1933.
Das Buch habe ich deshalb geschrieben, weil ich in Sanary-sur-Mer am Mittelmeer war, vor 5 Jahren das allererste Mal. In der Corona-Zeit gab es so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo man mal reisen durfte. Und da war ich gerade in Sanary-sur-Mer und konnte es nicht fassen, an einem Ort zu sein, wo hier Thomas Mann gelebt hat, 33, hier Aldous Huxley, hier Schöne neue Welt geschrieben hat. Daneben Leon Feuchtwanger, daneben lief man dann am Haus vorbei von Franz Werfel und hier unten auf der Kaimauer sang Bertolt Brecht Balladen und das hat mich so überwältigt. Der Ort selbst und diese Ballung von Geist und Prominenz an einem Ort in einem Sommer 33 und damals hatte ich schon diesen ersten Geheimwunsch, das einmal aufzuschreiben, spektakulären Sommer 33. Und natürlich spektakulär in Südfrankreich und fatal, schrecklich, verhängnisvoll in Deutschland. Und in dieser Kombination das zu erzählen, das schwebte mir damals vor. Und das ist jetzt dann eben 5 Jahre später ein Buch geworden.
Und da bin ich so froh darüber, denn ich habe das Gleiche gedacht, als ich zum ersten Mal in Sanary-sur-Mer war, vor einem Jahr. Ich habe nicht gedacht, ich muss dringend darüber schreiben, aber ich fand es auch...
Dringend drüber reden.
Ja. Ich fand es auch unglaublich, da zu stehen. Ich meine, da stehen ja vor allem diese Häuser, wo die Exilanten gelebt haben, sind ja Schilder. Also sie geben sich schon Mühe, die Erinnerung so ein bisschen wach zu halten. Man kann ja leider kein Haus von innen angucken. Aber trotzdem, wenn man da steht vor der Villa, ich stand da vor der Villa von Thomas Mann, die ist ja auf so einer kleinen Anhöhe. Und du schreibst ja auch schön, dass er immer abends zum Schwimmen in die Bucht runtergegangen ist, wo wir auch waren. Und dann habe ich immer gedacht, hatte er wohl mehr Blick aus seinem Obergeschoss? Hatte er, ne? Du hast es ja geschrieben. Und ich war dieses Jahr auch wieder da und ich stand davor und da waren Bauarbeiten in dem Haus. Und ich war kurz davor, auf das Grundstück zu gehen und in das oberste Geschoss zu gehen, um das zu checken mit dem Mehrblick. Aber dann war da schon eine Bewohnerin drin, dann habe ich es doch nicht gemacht.
Ich war zum Glück ein paar Monate vorher da. Und bin auf die Baustelle gegangen natürlich in den ersten Stock nach oben gegangen.
Siehst du?
Hatte danach auf meinem ganzen Fußweg Zementreste an den Füßen kleben. Und ich bin auch schon vor 5 Jahren damals, als es einfach noch so halb leer stand, in den Garten geklettert, weil ich da sitzen wollte, wo die Lesung war, wo eben Thomas Mann las. Und das muss man sich vorstellen, was das für eine illustre Gesellschaft war, die da der ersten Lesung aus seinem Roman Josef und seine Brüder zuhörte. Heinrich Mann, die Feuchtwanger aus Aldous Huxley, seine ganze eigene Familie, die sitzen da und hören zu, wenn Thomas Mann gelesen hat. Und ich bin in den ersten Stock gegangen, tatsächlich, um zu sehen. Und er hat wirklich das Meer gesehen, vermutlich sogar zu beiden Seiten. Also, weil es ist eben so eine Landzunge. Und das ist ja auch eigentlich eine wunderbare Geschichte, dass man ihn da oben sich vorstellen kann, wie er dieses Meer unter sich hat und wie er da das erste Mal auch wieder seine Fassung gewinnt, weil er verliert seine Fassung in 33 und da mit dem Meer, der in Lübeck geborene, kann dann am Meer dann doch wieder seine Ruhe finden und überhaupt wieder ins Schreiben, in die Spur, ins Leben, in die Ordnung finden. Und das alles merkwürdigerweise, man stellt ihn sich ja nie am Mittelmeer vor, Thomas Mann, er passt da auch nicht wirklich hin. Seine Kinder haben auch gesagt, er irgendwann kannte er 3-4 Worte Französisch und irgendwann hat er auch Croissants gegessen. Und man sieht aber schon, wenn man das Wort Croissant ausspricht, spürt man, wie spitzfingrig Thomas Mann das nicht nur ausgesprochen, sondern auch angefasst hat. Also das war für ihn völlig verstörend. Er sagt doch, alles in diesem Kulturkreis da unten ist für ihn wackelig. Also er mag das nicht. Er kann mit diesen französischen Lebensarten nichts anfangen. Und er wird eigentlich ein noch deutscherer Deutscher in Frankreich, muss man sagen. Aber auch das ist natürlich wunderbar zu erzählen. Und dafür war es sehr hilfreich, einmal im Garten gesessen und einmal im ersten Stock gewesen zu sein.
Also wirklich doch machen sollen. Ja. Du hast gesagt, das ist eigentlich, hättest es nicht gemacht.
Aber das war, es ist ja mindestens halblegal nur, oder?
Ja,
also über Zäune klettern,
investigativ. Ich bin ja freier Autor. Ich bin sozusagen
im Namen
frei.
Der Kunst.
Ich bin frei und im Namen der Recherche und so weiter. Also ich hatte verschiedene Verteidigungsstrategien.
Auf Französisch.
Auf Französisch hätte ich keine gehabt.
Wenn ich an Thomas Mann denke, in der Nazi-Zeit nach 33, dann denke ich an den Thomas Mann von Deutsche Hörer. Den großen intellektuellen Oppositionellen aus dem Exil. Und dieser Thomas Mann in 33 ist ein ganz anderer Thomas Mann. Also wirklich ganz fremd, das war für mich eine totale Überraschung.
Ja, er hat es geschafft, Thomas Mann, dass man so ein gutes Bild von ihm hat. als der großen Stimme des Widerstands gegen Hitler aus dem Ausland, also der deutschen Stimme aus dem Ausland, berührende und bewegende Dauerappell und diese Verantwortung für Deutschland, die er da zeigt, und diese Verantwortung für die Menschen und die Verantwortung für deutsche Werte. Aber das Faszinierende ist, diese Verantwortung erkennt er erst 36, 37. Und er hat nie gespart an seiner Abscheu gegenüber den Nazis, gegenüber Hitler. Das ist nie das Thema. Aber es passiert eben nur im Tagebuch und das erfährt also nur einer. Das ist für ihn schon auch das wichtigste Publikum, nämlich er selbst. Also er ist schon immer arg ergriffen von sich selbst und seiner Rolle und so weiter. Das war auch ein Grund, warum ich mich sehr lange schwer getan habe, um über Thomas Mann zu schreiben. In seiner Ehrpuzzeligkeit und Selbstbezüglichkeit hat schon was sehr Schwieriges als Person. Aber in 33 wird er eben sehr zugänglich, weil er so verletzbar ist, weil er so menschlich wird. Und in diesem Jahr vertraut er seinem Tagebuch all seine Gedanken zu den Nazis an, aber er schafft es nicht öffentlich, da was zu sagen, was ihm seine beiden ältesten Kinder eben vorwerfen. Und darüber schreibe ich auch, weil das so faszinierend ist, wie ein großes deutsches Thema eigentlich zu einem Familienthema wird und an dem Abendbrotstisch der Manns diese ganz große deutsche Frage diskutiert wird. Aber Deutsche Hörer ist da noch ganz lange weg. Die Frage ist das feige, was er ist, oder ist er einfach nur zerrissen? Weil er sagt ja, ich will meine Leser in Deutschland nicht im Stich lassen. Ich will auch meinen Verlag nicht gefährden, weil der Verleger ihm mitteilt, wenn das Buch in Deutschland erscheinen soll, sein nächstes, dann darf er genau das nicht machen, sich im Ausland äußern, sich im Ausland kritisch zur Nazi-Diktatur äußern. Und er ist völlig hin und her gerissen zwischen dem moralischen Richtigen, was er, glaube ich, schon durchaus erkennt, was sein Sohn Klaus vor allem ihm die ganze Zeit vorhält, oder dem, was er für sein Werk tun will. Und auch in diesem Jahr 33 wird er am Ende dem Werk die Familie opfern. Also das ist die ganz tragische Folge im August, September, dass er sich dann eben dafür entscheidet, sein Buch dort erscheinen zu lassen in Deutschland, im Hitler-Deutschland, und damit seine Familie, seine ältesten Kinder vor allem vollkommen verstört.
Wir erfahren wahnsinnig viel über die Familie. Ich habe sehr viel erfahren. Traurige Dinge, vor allen Dingen. Golo Mann.
Wo er uns gerade so sympathisch geworden
ist. Uns ja,
nach unserer Thomas-Mann-Folge.
Man erfährt ja im Jubiläumsjahr wahnsinnig viel Neues, neue Facetten erfahren und erlebt. Und wir sind, Katharina und ich, in so einer On-Off-Beziehung mit Thomas Mann. Und wir waren gerade, haben gedacht, ach, eigentlich ist er doch ein ganz netter Kerl, reflektiert, zur Wende fähig sozusagen. Und dann kommt jetzt 1933 und die Behandlung seiner Kinder. Du hast gesagt, er opfert im Prinzip die Familie dem Werk. Mit welchem der Kinder hast du am meisten Mitleid?
Ich habe schon immer viel Sympathie gehabt mit Klaus Mann, vielleicht auch, weil er die sichtbarste Figur ist, weil er am meisten veröffentlicht hat, weil er auch Tagebücher aus dem Jahr 33 veröffentlicht hat. Hinreißende Tagebücher in der politischen, scharfsinnigen Analyse dessen, was da gerade passiert, und auch so rührend in der unbarmherzigen Barmherzigkeit, mit der er auf seine eigene Einsamkeit blickt. Neu für mich sind zwei Figuren bei der Recherche in meine Nähe gekommen, und in meine Nähe heißt in die Nähe meines Herzens. Das ist einmal der Golo. Der Golo, der später als Historiker exzellente, großartige Bücher schreibt und über den ich dann aber auch erfahren habe, dass er seine ersten Zeilen als freier Autor erst schreiben kann, als sein Vater gestorben ist. Also so groß ist dieser Schatten. Und das ist 1955, das ist also sozusagen 22 Jahre nach 1933. Da ist er wirklich schon in den späten 40ern. Da erst schafft er es, sich zu befreien. Und eine, die nur durch Flucht es geschafft hat, sich zu befreien, ist Monika, die mittlere Tochter.
Die Ungeliebte. Die
vollkommen Ungeliebte, die nie auftaucht in den Briefen, in den Tagebüchern, die so abfällige Spitznamen hat wie das Möhnle oder das Problem Moni steht manchmal einfach so im Tagebuch des Vaters. Gott. Da kriegt man tatsächlich Mitleid. Da würde ich sagen, kriege ich Mitleid. Und es berührt mich, wie sie es geschafft hat, aus einer wirklich tragischen Lebensgeschichte am Ende das für sich zu finden, wie sie wenigstens ein wenig Heilung findet, nämlich am Meer, interessanterweise. Sie verliebt sich in einen Fischer auf Capri und so ein bisschen so wie Salz auf unserer Haut. So eine Geschichte und lebt mit diesem Fischer 30 Jahre auf Capri glücklich zusammen und hat dann mit diesem Abstand aus Capri ganz kleine, wunderbare Feuilletons und Erinnerungsbücher geschrieben an die Manns. Und da ist man aber auch berührt und irritiert, selbst diese wirklich verstoßene Tochter, das schwarze Schaf der Familie für das ganze Leben, ist am Ende eine, die warmherzig über ihren Vater schreibt. Also dieses Idol des Vaters, gerade bei den Töchtern, ist größer als jede Demütigung.
Hast du denn eigentlich eine Erklärung dafür, warum Katja und Thomas Mann irgendwie so lieblos zu ihren Kindern waren? Liegt das irgendwie in der Zeit begründet oder was war da los?
Ich habe mich viel mit dieser Familienkonstellation, Familienaufstellung, wie man in der Psychologie sagen würde, beschäftigt. Und es ist irritierend, weil es ist ganz offensichtlich eine besondere Form von Kühle, die die Eltern ihren Kindern gegenüber zeigen. Also man hat nicht das Gefühl, dass da gekuschelt, geherzt oder geküsst wird zwischen Eltern und Kindern. Andererseits gibt es für die damalige Zeit auch vollkommen einzigartig, denke ich, in so einem großbürgerlichen Familienumfeld eine absolute Liberalität der Eltern. Die dürfen alles, die Kinder. Die dürfen Drogen nehmen, die offen homosexuellen Sohn und Tochter, also Klaus und Erika, dürfen heiraten, obwohl allen völlig bewusst ist, dass das jetzt mehr ein Jux ist. Und dann kommen auch die Eltern zur Hochzeit und es gibt quasi ein
Reden
bei der Hochzeit. Also die sind in einer Weise frei, diese Kinder, die auch wieder außergewöhnlich ist. Sie bekommen jeden Monat Geld, was auch immer sie tun. Sie reisen durch die Welt, sie haben irgendwelche Schnapsideen und die Eltern finanzieren das. Mir scheint es schon auch so zu sein, dass da ein Elternpaar vollkommen überfordert ist eigentlich mit dieser Anzahl der Kinder. Man muss natürlich auch sagen, wenn man als Vater homosexuell ist oder seine homosexuelle Veranlagung aber eben nicht auslebt, dann ist es natürlich wirklich auch herausfordernd, dann gleich 6 Kinder zu haben.
Und Überkompensation.
Irgendwie schon.
Damit umgehen zu müssen. Aber ich glaube, wir sehen richtig nur, wenn wir erkennen, es kann nicht nur diese Kühle, es kann nicht nur diese Härte gewesen sein, da muss auch Wärme gewesen sein, da muss Anziehungskraft gewesen sein. Die berichten alle mit solcher Rührung, wie es war, wenn der Vater jeden zweiten, dritten Abend der Familie vorgelesen hat. Er hat offenbar auch unglaublich zu so albernen Scherzen mit den Kindern geneigt, wenn sie zusammen waren im Urlaub und so weiter. Ich glaube, die Zeit war sehr limitiert, die sie alle mit ihm hatten, aber wenn, muss er etwas an den Tag gelegt haben, was sich nicht vermitteln lässt, auch nicht durch die Tagebücher von ihm, sonst ließe es sich nicht erklären, dass 6 Kinder keinem letztlich die Befreiung oder der Bruch gelingt, sondern alle nicht nur Abstoßung, sondern auch Anziehungsenergie haben. Ich glaube, das Fatalste, was uns allen permanent vor Augen steht, ist, dass wir denken, Thomas Mann wäre Armin Müller-Stahl.
Das kann sein.
Das ist das ganz große Problem, weil aus diesem fantastischen Heinrich Breleur-Film eben 2001 gedreht, da hat man das Gefühl, es gibt so einen gütigen Thomas Mann, der so gütig auf seine Familie und gütig auf das Treiben der Welt schaut. Ich glaube, diesen gütigen Blick, den gab es tatsächlich nicht. Es gab eine Kühle von ihm, aber es muss was gegeben haben, was ich auch in meinem Buch suche einfach. Ich kann ja nur anhand der überlieferten Fakten und Beschreibungen versuchen, diese Persönlichkeit in diesem Jahr zu beschreiben. Auf jeden Fall kann man sagen, das Jahr 33 ist zur Erfassung und um sich reinzufühlen in diese Familie für mich ein idealer Moment, weil alle vollkommen aus ihrer gewohnten Spur sind. Ja, die müssen aus dieser Pracht in München raus und werden ins Exil gezwungen. Und das bringt die Familie zusammen, neu zusammen, und alle müssen neu eine Rolle finden.
Und du kommst ihnen ja nahe mit Tagebüchern. Du kletterst über Zäune, über Zementabsperrung und weiß ich, und dann kommt dieses Reinfühlen. Das heißt, du bist ja sehr nah dran, du bist ganz nah dran, beschreibst auch Gesichter. Wo beginnt sozusagen denn auch literarische Fiktion?
Es ist, ich möchte es festhalten, ein Sachbuch, ein erzählendes Sachbuch. Alle Fakten dieses Buches sind belegbar durch Tagebücher, vor allem Briefe. Sehr viele Fakten auch durch Erinnerungsbücher der Manns zum Beispiel, also wie Thomas Mann sich die Stirn mit dem Taschenbuch abtupft oder dass Klaus Mann bei jedem Spiegel, an dem er vorbeigeht, seine Frisur und seinen Scheitel überprüft hat. Das kommt dann alles aus Beschreibungen von Zeitgenossen. Denn natürlich waren die Manns und nicht nur die Eltern, die ganze Familie waren Prominente. Das heißt, für mich als Autor ist es wunderbar, es gibt ein unerschöpfliches Datenmaterial. Weil jeder, der einmal das Glück hatte, bei den Manns zum Mittagessen gewesen zu sein, beschreibt, wie dieses Mittagessen abläuft. Und darauf kann man sich natürlich dann in einer sehr schönen Weise berufen. Und am unzuverlässigsten ist eigentlich Erika Mann, die älteste Tochter, weil die sehr zur heiligen Legende in Bezug auf ihren Vater neigte. Und man merkt bei vielen Punkten, das kann gar nicht gewesen sein. Und das war eigentlich die Hauptarbeit am Anfang erstmal. So ein großes Diagramm aufzeichnen, wer ist wann, wo, wer macht was. Das war für mich als Journalisten fantastisch, weil man einfach das Gefühl hat, man darf Basisarbeit nochmal machen. Also wer geht eigentlich von den Kindern wann aus Deutschland raus, wer landet wo, wie. Das war quasi wirklich erstmal eine große und lange Recherche. Dann habe ich versucht, in Archiven auch Tagebücher anzugucken, die noch nicht publiziert sind. In Bern, das von Goloman, ganz fantastisch. In Berlin von Arnold Zweig. In Amerika liegt das Tagebuch von Leon Feuchtwanger aus diesem Sommer. Und aus diesen verschiedensten Quellen konnte ich dann erstmal einen ganz, ganz fein gewebten Faktenteppich zusammenweben. Aber manchmal braucht es eben zwischen den einzelnen Patchwork-Stücken auf diesem Teppich auch ein wenig Erzählung, ein wenig Atmosphäre. Und die Atmosphäre habe ich mir durch viele, weiß nicht, 5, 6, 7 Besuche in Sanary-sur-Mer geholt. Das ist ein sehr schöner Ort.
Schöne Tätigkeit.
Ein sehr schöner Rechercheort, also wo ich weiß, wie steht die Sonne, welche Glocken hört man, zu welcher Uhrzeit klingen und wie war das damals. Natürlich muss ich manchmal Dinge verbinden. Das geht nicht anders. Dafür nutze ich meine Sprache. Wofür ich sie nie nutzen würde, ist für Dialoge. Es gibt im ganzen Buch 5 Dialoge und alle 5 sind wörtlich übernommen aus Erinnerungsbüchern von den Manns, weil ich glaube, jeder erfundene Dialog, gerade für Thomas Mann, ist nie nah am Original. Wir wissen nicht, wie die wirklich miteinander gesprochen haben, deswegen war ich dankbar.
So wie Armin Müller-Stahl.
Wie Armin Müller-Stahl, deswegen war ich dankbar, eben diese richtigen Dialoge gefunden zu haben.
Aber es gibt dann immer Zitate. Wir haben sehr gelacht über die Behagensminderung, die er erfährt.
Schon oft zitiert,
weil es kein Zugrestaurant gibt. Sag mal, und die Tagebücher von Golo Mann, die noch nicht publiziert sind, das heißt, sie sind handschriftlich, du gehst dahin in die Schweiz und sagst, ich würde die gerne mal sehen.
Nein, man muss die Erben müssen es genehmigen, also man muss es beantragen, dass man es angucken darf. Aber das war ein sehr aufregender Moment, weil zufällig in demselben Schweizerischen Literaturarchiv in Bern auch die einzigen Fotografien aus diesem Sommer 33 liegen, nämlich von Annemarie Schwarzenbach, der Fotografin und Autorin. Und ich hatte also links das Tagebuch von Golo Mann und rechts die Fotografien in so einem, wie in einem Fotoalbum eigentlich, wie man es aus der eigenen Familie kennt. Und Golo Manns Tagebuch ist sehr aufregend. Das ist eine schwierige Schrift. Ich habe lange gebraucht. Zum Glück hat er selbst in seinen Büchern oft aus den Tagebüchern zitiert. Dadurch kann man sich dann reinlesen und reinschlüsseln. Leider darf man daraus nicht wörtlich zitieren. Also nur das, was er selbst zitiert hat. Aber für mich war es quasi unschätzbar, weil ich komplett eine neue Perspektive gewonnen habe auf den, er nennt den Vater immer nur der Alte. Also und er hat die größte Distanz. Und sein größter Angst und Horror war, morgen muss ich allein mit dem Alten spazieren gehen.
Oh
also,
Gott.
Der arme Golo.
Oh nein.
Da konnte man sich schon sehr reinfühlen in dieses Ganze. Ja, also ich brauche all das, Handschriften, Atmosphäre vor Ort und Details. Und dann ist das wie in der Küche sozusagen. Ich habe ganz viele Zutaten und dann geht es darum, die so zueinander passend zu machen und dass am Ende etwas herauskommt, wo man das Gefühl hat, das genießt man sehr gerne und isst man sehr gerne.
Ich wollte nochmal auf Sanary-sur-Mer zurückkommen. Was meinst du, wie sehr war Thomas Mann eigentlich auch ein Fremdkörper in dieser ja ansonsten relativ lebenslustigen Exilanten-Szene? Also es gibt dieses großartige Foto von Martha und Leon Feuchtwanger, wo alle irgendwie mit nacktem Oberkörper, bis auf Martha, am Tisch sitzen unter so einem Sonnenschirm da. Und wir haben uns beide angeguckt. Ich hatte es auf so einer Präsentation für unsere Veranstaltung in Stuttgart, wo wir das Buch vorgestellt haben. Und Daniel meinte direkt, ja, da war Thomas Mann ja wohl nicht dabei an dem Tag.
Nein, man muss natürlich sich vorstellen, das ist ein winziger Ort. Auch viele der Hörerinnen und Hörer werden es gar nicht kennen, weil es wirklich ein ganz kleiner Ort ist. Damals 3000 Einwohner. Und da sind dann plötzlich 200, 300 deutsche Emigranten. Heute würden wir sagen, Problem im Stadtbild erstmal. Aber das war verstörend erstmal da für diese französische Kleinstadt, da mit dieser Menge an deutschen Intellektuellen umzugehen. Und ich denke, dann gab es doch durch diese sommerliche Atmosphäre, gab es eine Leichtigkeit, der sich viele dieser Emigranten auch nicht entziehen konnten. Und es gab viele Affären und Liebschaften und Feiern. Nur bei einem hat das keinerlei Wirkung gezeigt, das ist Thomas Mann. Der steht da wie ein Fels in der Brandung. Und es gibt so herrliche, scherzende Berichte darüber, wie er auch bei 30 Grad eben den dreiteiligen Anzug trägt. Und also nein, der ist letztlich fast unberührt von dieser Zeit in Frankreich. Und die Monika Mann, die eben so schön über ihn geschrieben hat, die sagte, in diesen französischen Monaten hat sich in ihm eigentlich das Goethe-Erlebnis immer mehr gesteigert. Er hörte nur deutsche Musik, deutsche Gedichte gelesen und er sehnte sich nach den Schätzen der deutschen Kultur, denen das wirkliche Heute nichts anhaben konnte. Also er ist komplett in eine deutsche Kultur vor 33 geflüchtet, weil er so sprachlos war über das, was die Nazis veranstalteten und genauso sprachlos darüber, glaube ich, dass so viele Menschen, mit denen er noch vor 4 Wochen am Tisch saß und die ihn noch gefeiert haben, weil er der große Nobelpreisträger ist und der große Träger der deutschen Kultur, plötzlich über Nacht übergelaufen waren zu den Nazis. Also er ist von sehr viel Entsetzen und von sehr viel Fassungslosigkeit geprägt. Und ich muss sagen, genau das macht ihn mir so sympathisch in diesem Jahr.
Und wie sehr war er sich denn eigentlich bewusst, dass er zu den absolut privilegierten Emigranten gehört? Man hat immer den Eindruck, dass er es gar nicht so richtig checkt, dass er einfach auch gegenüber Heinrich Mann, der ja fast gar kein Geld dann hat und den er ja durchfüttern muss, was er auch macht, aber ein bisschen widerwillig auch irgendwie.
Also es gibt so ein, zweimal so eine Stelle, wo man sagt, andere Emigranten haben andere Sorgen, also so, dass er doch das realisiert. Ich würde es so formulieren, für ihn war das schon solch ein Abstieg, nur noch eine Hausangestellte und nicht mehr 5 zu haben wie in München, nur noch ein Auto und nicht mehr 3 wie in München. Also er hat immer und war ja immer permanent sein Leben lang in dieser Abstiegsangst verhaftet war, weil er eben aus dieser Familie aus Lübeck kommt, deren Verfall er so beschrieben hat. Ist ja herrlich, dass sein Aufstieg seiner Familie durch die Beschreibung des Verfalls seiner Ursprungsfamilie finanziert worden ist. Finde ich auch sehr aufregend. Aber dadurch hatte er eine permanente panische Angst davor, abzusteigen. Und deswegen, glaube ich, war ihm gar nicht bewusst, dass das, was er als Abstieg empfand, wie er sagt, also eine installierte Existenz, das war für alle anderen Emigranten in Sanary purer Luxus. Und da hatte er, glaube ich, kein wirkliches Bewusstsein dafür. Er war aber tatsächlich sogar noch neidisch auf Leon und Martha Feuchtwanger, weil deren Haus besser gelegen ist. Und wenn du dort gewesen bist, muss man bestätigen, traumhafter kann man nicht liegen. Das ist wirklich die schönste Lage, glaube ich, des gesamten Mittelmeers.
Absolut.
Das habe ich schwimmend mir erobert, weil man musste rausschwimmen ins Meer, um überhaupt auf dieses herrlich an den Klippen gelegene Haus der Feuchtwangers zu schauen. Also da war er sogar neidisch, obwohl er wäre es nicht gewesen, wenn er gewusst hätte, dass es da kein warmes Wasser und keine Heizung gab im Hause der Feuchtwanger.
Deswegen mussten sie ja umziehen in eine noch größere Villa. Ja,
also
noch.
Recherche, Biathlon, über Zäune steigen und auch noch schwimmen zur Geschichte. Thomas Mann, so eine facettenreiche Figur, so eine facettenreiche Familie. Ist jetzt auch mal für dich gut mit Thomas Mann? Oder geht es weiter?
Ist viel schlimmer. Ich habe jetzt sehr viel Neugier, vor allem auf diese ganze Familie. Also Golo, Klaus, Monika sind drei Figuren, die mich ungemein interessieren. Auch dieser große, tragische Michael. Ich bin sehr neugierig darauf, aber das heißt nicht, wir sind ja hier in einem Literaturpodcast, es wird nicht nochmal ein zweites Buch von mir jetzt dazu geben, weil das war genau der Moment, wo mich diese Familie so interessierte, in diesem Ausnahmezustand. Den wollte ich beschreiben. Und ich habe noch so viel, was ich erzählen will, noch so viele Bücher, die ich schreiben will. Und ich freue mich, für mein nächstes Buch in ganz andere Sphären zu fliegen.
Nämlich? Aber welche Zeit wird es sein? Ungefähr?
Nein, das kann ich noch gar nicht sagen.
Ein bisschen mehr aus dieser Zeit. Sanerie 33, so die Gegend, könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen was machen?
Versprochen. Ich bin noch jung und habe noch sehr viel vor. Diese Zeit treibt mich ungeheuer um. Die fasziniert mich wahnsinnig. Ich bin gerade auch dabei, eine Ausstellung für Berlin zu konzipieren, wo es um abstrakte Kunst in den 30er Jahren geht, die in Deutschland entstanden ist. Also mich beschäftigen diese 30er Jahre immer wieder, weil wir, glaube ich, nur diese schreckliche Faktengeschichte dieser Zeit haben und mich einfach immer wieder die Frage umtreibt, wie haben die Menschen gelebt eigentlich nach dem 30. Januar 33? Wie haben sie ihren Alltag gestaltet? Wovon haben sie geträumt? Worauf haben sie gehofft? Wovor hatten sie konkrete Angst? Also diese menschliche Seite dieser schrecklichsten Zeiten, die wird mich auch weiterhin beschäftigen. Und ich verspreche, dass es da auch wieder ein Buch zu geben wird. Ich habe so viele Themen, wo ich denke, oh, da sollte man noch mal reingehen. Da kann man etwas erzählen. Mir geht es aber eben ja immer darum, wie jetzt auch bei den Manns, ich möchte in Momenten zu Figuren kommen, wo ich das Gefühl habe, sie erzählen nicht nur etwas über sich, sondern auch über die Zeit. Und im Idealfall ist es so, wie hier bei Wenn die Sonne untergeht, dass die Menschen im Moment, wenn sie es lesen, das Gefühl haben, es hat auch etwas mit ihrer Gegenwart zu tun. Und das finde ich auffällig, dass so viele Menschen, die mein Buch gelesen haben, zu mir sagen, wenn die Sonne untergeht und dieser Moment einer sterbenden Demokratie, das erinnert mich schon sehr gerade an das, was in Amerika stattfindet. Und man kann sozusagen diese kleinen Schritte, dieses kleine Umfallen, diesen kleinen Opportunismus im Leben, den eben da Thomas Mann und seine Kinder erleben, den erlebt man ja gerade auch in Amerika. Und da habe ich das Gefühl, sind die Menschen am allerersten bereit, sich auch auf diese Zeitreisen zu begeben, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht nur Vergangenheit, die nichts mehr mit uns zu tun hat. Nein, das ist eine Vergangenheit, die ihren Echoraum in unserer Gegenwart hat und dadurch eigentlich uns viel mehr interessieren sollte, als wir wahrhaben wollen.
Also, wir freuen uns. Bildende Kunst ist auch gern genommen. Es müssen nicht immer nur Autoren und Autorinnen sein. Freuen wir uns aufs nächste Buch. Vielen Dank, Florian, dass du bei uns warst.
Vielen Dank.
Ich danke euch.
War das ein schönes Gespräch?
So schön. Der Typ weiß eben, kann eben Geschichten erzählen auch. Und macht sie in besonderer Weise lebendig und anfassbar. Ganz toll.
Ja, wir hätten noch stundenlang weitersprechen können, auch uns austauschen können über Detailinformationen in Sanerie-sur-Mer, wo er lange recherchiert hat. Ganz, ganz großartig. Wenn die Sonne untergeht, Familie Mann in Sanerie von Florian Illies ist erschienen bei Fischer. 336 Seiten, kostet 26 Euro. Leider ohne Fotos. Das ist ein einziger kleiner Kritikpunkt, wahrscheinlich in Richtung Verlag. Schade, dass da keine Fotos drin sind.
Aber ihr könnt ja Katharina bei Instagram folgen. Sie hat, glaube ich, aus Sanerie das eine oder andere Foto gepostet.
Ja, ich werde vielleicht auch noch mal was machen. Ja, auch so historische Fotos, ja. Da gibt es ja auch ganz tolle. Also ich habe schon überlegt, ob ich mir das eine Foto aufhänge, auf dem halt Martha Feuchtwanger und Leon Feuchtwanger beide braun gebrannt
in
und
der
so.
Badehose, genau.
Ja, Martha im Kleid, aber alle anderen, dann noch so ein paar andere Männer, alle in Badehose und nackter Oberkörper so auf der Terrasse sitzen. Es ist so ein tolles Bild, weil es so viel vermittelt.
Ja, und jetzt haben wir hier noch den ultimativen Tipp für euch, denn in der ARD Audiothek gibt es das Hörbuch, gelesen von Stefan Schad.
Stefan Schad ist ein super Sprecher, der war auch schon oft hier bei uns im NDR und hat Rollen gesprochen für Hörspiele oder auch Ausschnitte gelesen für unsere Kinderbuchsendung Bücherwurm. Der ist super, hört euch das unbedingt an und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch mit allen Sinnen nach Sanerie-sur-Mer zu beamen.
Also nehmt euch ein Croissant, ein Café au lait oder ein kühles Glas Sancerre und dann einfach das Buch vorlesen lassen. Das Hörbuch zu Florian Illies, Wenn die Sonne untergeht, gibt es in der ARD Audiothek und den Link, den findet ihr in unseren Shownotes.
Und auch in der Audiothek findet ihr das Buddenbrooks Hörbuch. Darauf hat uns Anna nochmal aufmerksam gemacht. Danke, Anna. Sie hat es schon gehört und meint, genial vorgetragen vom Sprecher Thomas Saarbacher. Herrlich der Dialekt und die Sprache von Mann, ein reiner Hörgenuss.
Ja, und noch mehr Thomas Mann gibt es, wie gesagt, in unserer Folge 148. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Und danach haben wir ja wirklich ganz viele Mails bekommen, die uns zum nächsten Programmpunkt führen.
Die All-Time-Favorites.
Viele von euch haben uns nach unserer Thomas-Mann-Folge geschrieben, dass sie durch diese Folge endlich einen Zugang zu dem Autor gefunden haben und jetzt Lust haben, ein Buch von ihm zu lesen, erstmalig. Und die Frage war dann oft, mit welchem Buch soll ich einsteigen? Und diese Frage wollten wir an Florian Illies weitergeben, haben wir aber vergessen.
Oh.
Ja, passiert, passiert. Deshalb habe ich ihn nochmal angeschrieben bei WhatsApp und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt, extra für die Eat, Read, Sleep Community.
Ja, wie steigt man eigentlich am einfachsten ein oder wie besteigt man diesen Zauberberg, den Thomas Manns gesamtes Werk auch darstellt? Also ein scheinbar unbezwingbarer Gigant. Und ich glaube, es ist wie bei einer Wanderung das Beste, mit kleinen Schritten zu beginnen. Und die macht man am besten in den kleinen Texten, die Thomas Mann geschrieben hat. Und so würde ich allen den Einstieg über eine seiner Erzählungen empfehlen, nämlich entweder über Mario und der Zauberer oder über Tonio Kröger. Da hat man den ganzen Thomas Mann, aber in einer kurzen, prägnanten Form und man hat doch schon seine ganze Weltironie, seine alles durchdringende Heiterkeit. Man hat diese unglaubliche Sprache und diesen Willen, alles in eine Kunstform zu bringen. Also das wären meine beiden Empfehlungen für den Einstieg in und zu Thomas Mann.
Also, da habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal den ultimativen Tipp. Wie steigt man in das Werk von Thomas Mann ein? Vielen Dank auch an Florian Illies, dass er uns das nochmal geschickt hat.
Ja, und wir wollen euch jetzt nochmal von einem ganz wunderbaren Podcast-Abend berichten. Ihr habt es vielleicht schon in unserer Neujahrsfolge gehört. Wir haben ja jetzt einen eigenen Preis.
Genau, den Eat, Read, Sleep Award für das beste Buch des Jahres. Gewählt von euch, der Eat, Read, Sleep Community. Das haben wir ja schon mal in dem vorvergangenen Jahr gemacht. Aber jetzt haben wir so eine richtige Trophäe aus dem 3D-Drucker.
Hübsch, ganz hübsch.
Ganz hübsch. Ein Buch mit Kopfhörern in Orange und Blau.
Und das Ganze auch mit Urkunde und mit Siegel, denn Katharina hat sogar Siegel in ihrem Büro. Warum eigentlich?
Die habe ich nicht in meinem Büro.
Na doch, also.
Die habe ich in meinem Bastelreservoir zu Hause. Und ja, guck mal, deswegen, man braucht immer mal einen Siegel. Habe ich einfach da mal auf meinem Schreibtisch ein goldenes Siegel gemacht für die Urkunde.
Wunderbar, ja. Vielleicht kriegen wir auch mal am Ende als an die anderen Eat, Read, Sleep Hosts eine Urkunde von dir, so mit Siegel.
Du, ja, das kann ich sicherlich einrichten für besondere Leistungen im Jahr 2026, wenn du dich ein bisschen anstrengst.
Ich gebe alles, genau.
Gewonnen hat Christine Bilkau mit dem Buch Halbinsel und wir haben dann, als das feststand, dass sie gewinnt, haben wir erstmal recherchiert, wie und wo wir den Preis übergeben können. Also es war so ein bisschen so eine spontane Aktion mit dem Preis, merkt ihr schon. Wir hatten die Trophäe noch nicht, wir wussten auch gar nicht, wie wir den Preis übergeben. Wir waren super froh, dass es wirklich eine Autorin aus Hamburg tatsächlich gewonnen hat und nicht eine aus, keine Ahnung, USA. Liz Moore war auf dem zweiten Platz.
Genau.
Hätten wir das in die USA schicken müssen, die schöne Trophäe. Das wäre natürlich nicht halb so schön gewesen.
Haben wir eine Suchmaschine angeschmissen und zack, Christine Bilkau hatte eine Lesung Mitte Januar in Pinneberg, gar nicht weit von unserer Podcast-Zentrale.
Podcast-Zentrale ist ganz schön, wie bei den drei Fragezeichen.
Wie bei drei Fragezeichen,
ja. Genau. Ja, da sollte
der Lavendel hier auf dem Boden liegt, ist es auch so ein bisschen wie auf dem Schrottplatz.
Nein. Riechst du das? Ich finde, es riecht ganz schön.
Ja, es geht so. Ich riech noch nicht.
Ich riech das jetzt. Ich auch genau zu meinen Füßen.
Ja, genau.
Auf jeden Fall sollte Christine Bilkau in der Drostei in Pinneberg eigentlich allein auf der Bühne sitzen und ihre Lesung machen. Und wir haben das Ganze dann so ein kleines bisschen gekapert. Also unsere Moderation angeboten.
Ja, und so wurde das dann ein Abend in Eat, Read, Sleep Orange mit einer Menge Energie und sogar einer Konfettikanone. Wir hatten so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Du kamst nicht so ganz in die Gänge mit der Konfettikanone.
Ja, das war ganz schön schwierig. Da musste man unten so dolle drehen. Und ich mache nicht so viel Krafttraining wie du. Ich hatte nicht genug Kraft in den Armen oder Händen. Und du hast aber auch noch so einen Candy-Storm aus der Eat, Read, Sleep Community für Christine Bilkau organisiert. Das klang auch ganz toll.
Hallo, ich bin Wiebke aus Hamburg. Halbinsel ist mein Buch des Jahres, weil ich die Sprache toll fand, die Protagonistin sehr glaubwürdig und die Geschichte einfach, also jetzt im positiven Sinne, und trotzdem auch immer wieder überraschend fand.
Hallo, ich bin Joachim aus Karlsruhe. Halbinsel ist für mich mein Buch des Jahres 2025, weil es sowohl Gefühl als auch Verstand anspricht. Und ich bei jeder Lektüre Neues darin entdecken kann. Es macht mich traurig, es macht mich froh. Und wenn ich im April nach Hallighoge fahre und nur ein Buch mitnehmen dürfte, dann wäre das Halbinsel. Und es würde mir garantiert nicht langweilig werden.
Liebe Christine Bilkau, hier ist Simone aus Lübeck. Für mich ist Halbinsel das Eat, Read, Sleep Buch des Jahres, weil es in leisen Tönen eine großartige Mutter-Tochter-Geschichte erzählt. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und da hat sich Christine Bilkau wirklich sehr drüber gefreut, über die Stimmen und über den Preis. Und sie hat wirklich richtig glücklich geseufzt.
Rundum Freude und ja, einfach sehr, sehr schön. Vor allem, dass diese Community das Buch so begeistert liest und wertschätzt, ist total berührend, total schön.
Ja, das war jedenfalls ein amtlicher Start ins neue Podcast-Jahr. Und das Rennen für den nächsten Eat, Read, Sleep Award ist eröffnet, würde ich sagen. War schon für dich was dabei? So ein Buch, von dem du sagen würdest, ja, das hat Potenzial?
Also alle Bücher, über die wir bisher gesprochen haben, außer Schirach, würde ich da reingeben. Ja. Allerdings muss natürlich das Buch für das Jahr 2026 auch in 2026 erschienen sein. Deswegen geht das Tal schon mal nicht. Christoph Klöbel glaube ich auch nicht. Und Elias auch nicht. Also da müssen wir noch ein bisschen was Frisches anbringen.
Also, aber von der Sache. Von der Sache.
Von der Sache. Von der Sache auf jeden Fall.
Ja, sehr viel Einigkeit auch in dieser Folge. Und diese Einigkeit wird jetzt auf die Probe gestellt in der Arena.
Das Quiz.
Ja, wir gehen gleich in ein Stechen. Wir haben jeder nur eine Frage dabei heute wegen der Überlänge durch das wundervolle Interview. Daniel, willst du anfangen?
Gern. Also es ging heute ja schon oft um Schriftsteller und es ging auch um Musik. Und es gibt einen Schriftsteller, der war auch Komponist. Und so klingt seine Musik. Ich finde, das klingt ja ganz schön. Ein Harfenquintett. Von wem ist das? Ist das Musik von Goethe, von E.T.A. Hoffmann oder von Heinrich Mann?
An Heinrich Mann auf keinen Fall. Auch Komponist.
Ich kann noch sagen, dieser Schriftsteller und Komponist hatte jetzt am 24. Januar seinen 250. Geburtstag. Und er hat seinen Namen, ist ein bisschen litigiert, ne?
Oh Gott, das ist ja falsch, man muss ich ja mal zurückrechnen. Also, das ist ja gar nicht mein Ding.
Ist ja nicht der. Und er hat seinen Namen geändert, weil er so ein großer Mozart-Fan war.
Aha. Ist ja bestimmt E.T.A. Hoffmann dann, ja, weil Goethe hat ja wohl seinen Namen nicht geändert.
Und A steht für?
Amadeus, ach ja, richtig, ja, das habe ich schon mal gelesen.
E.T.A. Hoffmann.
Ferdinand von Schirach ist jederzeit willkommen, an unserem Quiz teilzunehmen übrigens.
Er würde abräumen. Und ich glaube, Jan hat auch gesagt, er will das Gesamtwerk von E.T.A. Hoffmann in diesem Jubiläumsjahr lesen.
Viel Spaß dabei.
Und ich sag mal, bei den Elixieren des Teufels wäre ich auch nochmal dabei. Das war Schullektüre, das hat mich damals gerockt. Das ist ja so ein Schauerroman, fand ich ganz spannend.
Ja, das ist der. Ja, E.T.A. Hoffmann ist ein cooler Schriftsteller. Aber so Gesamtwerk, ich meine, gut, ich weiß gar nicht, wie viel das ist.
Das ist
aber
schon viel.
Das klingt nach einer Aufgabe.
Und die Musik, das fand ich schon amtlich.
Ja.
Also jetzt auch, das war ganz bezaubernd, also diese Harfentöne.
Ist das
und so,
eine Sinfonie?
Das, nee, es ist ein Quintett, also Kammermusik.
Was
eher.
Kleines.
Was Kleine. Fünf Musikerinnen und Musiker. Mit, ja, genau. Ja.
Ist Begriff. Ist so schlimm.
Katharina von Schirach.
Ja, genau. Fremdworte alle zu mir. Ja, ich habe einen ersten Satz für dich, Daniel, den hat Eva mir geschickt und ich musste schon so lachen, als sie ihn mir geschickt hat. Und zwar lautet dieser erste Satz: Ich glaube, eine Frau kann viel leichter bei einem Mann etwas durchsetzen, wenn sie einen runden Busen hat. Ist kein sehr aktuelles Buch, kann man sich vielleicht schon bedenken. Ist das
denken,
A
genau.
Aus Desiree von Annemarie Selinko oder B aus Vom Winde verweht von Margaret Mitchell oder C aus Die kleinen Lügen einer Lady von Barbara Cartland?
Aha. Mhm. Also ich glaube, Vom Wind verweht, wie wir Profis sagen in der neuen Übersetzung, ist es glaube ich nicht. ich würde dieses Desirée, das ist doch dieser historische Roman aus der napoleonischen Zeit.
Ja,
ne?
Über die erste Verlobte von Napoleon. Ja,
und ich würde sagen, das sind so die Vibes, die ich mir da vorstellen könnte.
Das ist richtig, ja! Sehr gut. Desirée, ganz schöner Liebesroman. Und Eva hat den, glaube ich, gelesen, weil ich neulich bei Instagram so einen Romance-Slider gemacht habe, weil wir haben ja gerade so diese Challenge am Laufen, dass man jeden Monat aus einem bestimmten Genre liest. Und bei Liebesromanen waren viele Leute so, oh mein Gott, sowas lese ich gar nicht, was soll ich denn da bloß lesen? Und da habe ich so ein paar Tipps gegeben. Es gibt ja historische Liebesromane, ja. Es gibt ja hochliterarische Liebesromane, Stolz und Vorurteil zum Beispiel.
Natürlich.
Es gibt auch Krimis, die irgendwie auch Liebesromane sind. Also, da habe ich so ein paar Tipps gegeben und da hatte Eva dann sich für Desirée entschieden und hat dann diesen ersten Satz gelesen.
Sehr schön.
Vielen Dank. Der erste Satz von Vom Winde verweht ist übrigens, Scarlett O'Hara war keine wirkliche Schönheit.
Schönheit, genau.
Und der erste Satz bei Barbara Cartland, weiß ich nicht. Übrigens, die würde ich so gerne mal ein Buch von Barbara Cartland lesen. Das ist ja eine sehr interessante Persönlichkeit. Falls jemand das mal als All-Time-Favorites mal schicken will, ich wäre dabei.
Das Rennen um die Bewerbung für Barbara Cartland als All-Time-Favorite ist eröffnet.
Ist eröffnet.
Ja, jetzt brauchen wir aber erstmal einen neuen Bestseller, also was Aktuelles.
Für die nächste Folge.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Seid ihr beiden dran, ja, Katharina und Jan, ihr beiden.
Ja, wir sind dran, deswegen darfst du für uns ziehen.
Du hast schon die Bestseller Box präpariert und ich ziehe.
Ich bin gespannt.
Hast du Wünsche?
Ich weiß.
Colleen Hoover. Woman Down.
Das ist ganz neu.
Ja.
Und ich glaube, das ist direkt auf Platz 1 eingestiegen.
Ja.
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es auch schon zu liegen.
Du hattest es schon zu liegen?
Ja, interessant.
Ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet.
Lese ich gern mal. Bin gespannt, wie es wird. Lest gerne mit, schreibt uns an eatresleep@ndr.de. Da könnt ihr uns auch eure All-Time-Favorites schicken, zum Beispiel Barbara Cartland. Unbedingt mit Begründung und vielleicht auch mit einer kleinen Anekdote, warum das euer All-Time-Favorite ist.
Ja, und berichtet auch mal gern, ob ihr diesen Einsteiger-Tipp Thomas Mann, ob ihr dem gefolgt seid und wie ihr euren ersten Mann dann fandet.
Euren ersten Mann.
Das habe ich dann. Also,
dann ist er richtig.
Ach so, ja, genau.
Und jetzt haben wir noch eine Aufgabe für euch. Wir suchen kleine Buchhandlungen, die es mit einem ungewöhnlichen Konzept oder einer Idee geschafft haben, dass der Laden läuft.
Es ist ja so, Buchhandlungen, gerade kleine, haben es schwer. Viele geben auf, gerade in den letzten Wochen, da haben wir uns fast jede Woche Hiobsbotschaften von überall her erreicht. Die evangelische Buchhandlung in Hamburg oder Leporello in Stur mussten aufgeben, müssen aufgeben. Und wir wollen jetzt mal an das Thema ran. Ja, wir wollen Buchhandlungen Mut machen, Sachen auszuprobieren, den Buchhandel retten sozusagen, Ideen sammeln, Netzwerke knüpfen, unterstützen und dabei sein.
Superman-Umhang haben wir uns schon übergeworfen. Das soll so ein bisschen unser Jahresthema werden. Wir wollen da den Blick drauf richten in diesem Jahr nochmal besonders. Und ein Beispiel für eine Buchhandlung, die ein besonderes Konzept hat, haben wir gehört, als wir in Stuttgart waren im November. Da war Kirsten Pieper bei uns auf der Bühne zu Gast. Die ist eigentlich Journalistin und hat relativ spontan eine Buchhandlung in Offenburg übernommen, weil sie nämlich eines Tages gesehen hat, dass ihre Lieblingsbuchhandlung da in Offenburg schließt. Davon hat sie uns dann auf der Bühne erzählt.
Ich bin vorbeigelaufen, habe dann gedacht, ja, okay, die Bücher werden reduziert. Und dann dachte ich so, nein, das kann nicht sein, dass diese schöne Buchhandlung in Offenburg zumacht. Ich bin nach Hause abends zu meinem Mann und habe gesagt, du, eine Buchhandlung könntest du, also wir haben ja auch 5 Jahre vorher hatten wir das Weingut gegründet, also wir waren schon so
im Gründungswahnsinn
sozusagen. Und dann habe ich gedacht, du kannst dir das vorstellen, eine Buchhandlung, also dass ich eine Buchhandlung übernehmen würde. Und er so, ja. Und dann dachte ich so,
guter Mann.
Ja, und dann bin ich halt dahin zu der Buchhändlerin und gesagt, ich hätte Interesse, die Buchhandlung zu übernehmen. Und dann hat die mich angeguckt wie ein Geist, ne? Erstmal so, wie so von wegen, was ist hier los, weil die natürlich nicht mehr damit gerechnet hatte. Hatte schon alle Verträge gekündigt, also im Grunde die Bücher ausverkauft. Ja, und dann haben wir uns innerhalb von 2 Wochen entschieden, diese Buchhandlung zu übernehmen.
Ja, irre, ne? Aber geht ja nicht einfach so, übernehmen und am nächsten Tag schon Bücher verkaufen.
Also ich habe dann umgebaut, wir haben dann die Regale umgesägt, umgestrichen, weil ich hatte ja auch jetzt nicht großes Startkapital oder so, ne? Und dann haben wir das selber irgendwie geschafft, auch eine Buchhandlung einzurichten.
Ist ja bei YouTube
Kanal.
Wie
bei Ikea? Nee, natürlich nicht, also das ist keine Ahnung.
Aber es klingt ein bisschen wie so eine Idee aus der Hölle.
Ja. Hat dein Mann nicht irgendwann gesagt, sag mal...
Notbremse?
Geht's? Ja, das haben wir dann irgendwie Monate später. wir haben schon gemerkt, dass es uns gelungen ist, dass die Leute sich total wohlfühlen. Aber teilweise habe ich gedacht, ich bin in der Hölle, ja.
Kissen hatte ja nicht Buchhändlerin gelernt. Und da kann man sich vorstellen, dass das ganz schön krass ist. Allein die Buchhaltung, Daniel, da wäre ich schon raus.
Wir werden schon längst bleiben.
Welche Bücher soll man einkaufen für den Buchladen? Dann ständig Verlagsvertreter, die anrufen. Und dann gab es natürlich auch einen Grund, warum die vorige Inhaberin keinen Nachfolger gefunden hat. Denn so eine kleine Buchhandlung rentiert sich eben oft auch nicht. Unter anderem durch Konkurrenz von den Großen oder von online. Und da hatte Kirsten eine Idee. Ihr Mann ist Winzer, die beiden haben ein Weingut im Schwarzwald. Da könnte man doch Wein und Bücher kombinieren.
Leute oder Menschen, die Literatur lieben, die
das
gerne
sind
lesen.
Genießer, sagen wir es doch.
Es sind Genießer, genau. Und dann haben wir die Frauen unserer Weinkunden in diesem Buchladen gesehen. Und dann dachten wir, es kann ja eigentlich nicht besser laufen. Also der Mann sucht sich den leckeren Wein. Rotwein aus.
Klischee.
Und die Frau eine schöne Biografie über Thomas Mann.
Ja,
oder
so
umgekehrt. Es ist wirklich so, es passt total gut zusammen. Und wir machen auch Veranstaltungen, eben Lesungen auf dem Weingut.
Lesungen auf dem Weingut, das kann natürlich nicht jede Buchhandlung bieten. Bei uns gibt es nicht so viel Wein hier in Norddeutschland.
Nee, hier in Norddeutschland wird es schwierig.
Aber wir suchen eben eure außergewöhnlichen Konzepte, eure Ideen. Welche habt ihr? Was funzt? Was passt zu Büchern und was passt zu euch? Wie kriegen wir Buchhandlungen zurück ins Spiel? Schreibt uns eine Mail an eatreadsleep@ndr.de.
Wir sind gespannt, was wir da für Geschichten bekommen in unser Postfach und vielleicht gucken wir uns auch die ein oder andere besondere Buchhandlung mal an.
Das ist unser Projekt für 2026. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ein Projekt für 2026 wäre auch einmal ein Croissant tatsächlich auf der Baustelle von Thomas Manns Haus zu essen.
Ist er ja keine Baustelle mehr, aber ja, fahrt doch da mal hin. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe auch schon die eine oder andere Reiseberatung bei Instagram gemacht.
Ja, ja, ihr habt da auch beide, Florian, du. Ihr habt da ja so interessant von erzählt. Ganz, ganz schön. Also,
ich könnte
auch
für das französische Touristenministerium arbeiten.
Ja, genau. Zumindest können wir ja. Vielleicht kriegen wir eine Kooperation mit Eat, Read, Sleep hin. Oder einen Lesekreis in Saint-Nary-sur-Mer.
Ja.
Ja, also lauf noch mehr Projekte 2026.
Mhm.